Ein herzliches Grüß Gott und guten Morgen. Ja, es ist auch manchmal unter Kollegen oder Freunden, Mitarbeitern gut, wenn es eine Ersatzbank gibt, Auswechselspieler, die man dann bei Bedarf einwechseln kann. So jedenfalls geht es jetzt heute bei uns und es gibt nicht nur komplizierte Lieder, sondern jetzt auch ein etwas komplizierteres Programm, eine Umstellung. Ich hatte gestern keine Zeit, ein neues Thema vorzubereiten. Ich habe auch noch ein paar Dinge im Bengelhaus zu tun in dieser Woche, im auslaufenden Semester. Und so müssen wir einfach eine Änderung vornehmen. Im Grunde tauschen wir den Freitag und legen das Programm vom Freitag auf heute. Allerdings wiederum mit einer Änderung. Ich werde nicht Philipper 2 auslegen, sondern Johannes 1. Denke aber, dass Johannes 1 und Philipper 2 die beiden Texte sind, die im Neuen Testament auch sehr eng miteinander zusammenhängen und im Grunde sich auch gegenseitig auslegen. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach, dass wir so diese Änderung vornehmen müssen, was mir selber auch für Sie leid tut, aber es geht jetzt nicht anders. Zuvor darf ich noch hinweisen auf eine Veranstaltung im Albrecht-Bengel-Haus. Unser theologischer Tag, der immer im Sommersemester stattfindet, theologischer Tag für die Gemeinde. Dieses Jahr mit dem Thema Gott warum, die Liebe Gottes und das Leid der Welt. Ich habe ein paar Einladungszettel mitgebracht. Sie dürfen sich gerne da vorne bedienen. Und wenn Sie meinen, Sie hätten noch mehr Abnehmer in der Gemeinde, wenden Sie sich einfach an uns in Tübingen und wir schicken Ihnen gerne noch mehr Zettel. Oder wir haben auch Plakate zu. Ja, bevor wir jetzt uns Johannes 1 zuwenden, lasst uns noch stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, der du das Leben und das Licht bist, dass du uns an diesem Tag auch die äußere Sonne aufgehen lässt, die den Tag erhellt und erwärmt, die auch uns gut tut. Und noch viel mehr tut uns gut, dass du uns kennst und liebst und dass du in unserer Mitte bist und dass du uns auch heute begegnen möchtest. Wir bitten dich immer wieder neu um deinen guten Geist, wenn wir uns deinem Wort zuwenden. Und wir bitten dich, dass du zu uns redest. Amen. Johannes 1, Vers 1 bis 18. Bitte? Welches Thema? Ist das Thema vom Freitag? Ja. Bei der Bibelarbeit? Habe ich gar nicht geguckt. Wir nehmen als Thema Johannes 1, 1 bis 18. Entschuldigung. Wir improvisieren ein bisschen, gell? Ja, das ist immer. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Ein Abschnitt, der auf die Frage nach Jesus Christus und nach seiner Gottessohnschaft ganz gewiss von entscheidender, wenn nicht gar von entscheidendster Bedeutung ist, wenn wir auf das Neue Testament schauen und fragen, was denn das Neue Testament für eine Antwort gibt. Lassen Sie uns zuerst die Verse 1 bis 5 betrachten. Mit dem gewaltigen Einstieg des Johannesevangeliums: Im Anfang war das Wort. Es ist interessant, dass Johannes sagt, im Anfang war das Wort. Er hätte auch anders sagen können. Denn ich denke, es ist eindeutig und jedem klar, was Johannes mit dem Wort meint. Die Lösung bietet Vers 14, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es geht zweifelsohne um Jesus Christus. Die andere Stelle, in der Johannes ebenfalls Jesus als das Wort bezeichnet, nämlich den wiederkommenden Herrn als das Wort, ist Offenbarung 19, Vers 13. Und ich denke, es ist erlaubt, dass wir jetzt das Wort ersetzen durch das, was gemeint ist, nämlich durch Jesus Christus. Und dann klingen diese Verse allerdings ungeheuer. Im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Gott war Jesus. Man kann sich fragen, warum hat es Johannes nicht gleich gemacht? Es wäre doch leichter gewesen, eindeutiger, verständlicher. Ich weiß es nicht, ich bin nicht Johannes. Aber vielleicht war es schon für die Urkirche fast unfassbar, diese Aussage. Jesus war Gott. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass gleich, indem Jesus ersetzt wird durch das Wort, inhaltlich noch gesagt wird, wer eigentlich Jesus ist und was er, sein Kommen, sein Wesen bedeutet. Das werden wir nachher versuchen aufzuschließen, was das Wort bedeutet. Aber zunächst wollen wir uns diese vier Aussagen noch einmal vergegenwärtigen. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Es sind drei Aussagen. Eine zeitliche Aussage, eine räumliche Aussage und eine Aussage über das Wesen des Wortes beziehungsweise Jesu. Nun möchte ich an dieser Stelle eine kleine Bemerkung anbringen. Als ich Griechisch lernte, hat mein Griechischlehrer einmal gesagt oder öfters gesagt, wenn wir die Wörter nicht so richtig konnten, eine Sprache pflegt nun einmal aus Worten zu bestehen. Recht hat er. Was will ich damit sagen? Das Wort Gottes ist uns in Worten gegeben, in Sprache, in Texten. Und es ist notwendig, dass wir Menschen in der Gemeinde Jesu haben, die mit Texten umgehen können. Das muss nicht jeder kennen. Aber wir brauchen Leute, die es können, die auch ihre Gabe der Sprachbegabung und dessen, was sie gelernt haben in der Schule, auch an einer Bibelschule, einsetzen für die Gemeinde. Weil es Gott gefallen hat, uns das Wort als Sprache zu geben. Ich habe gestern ein kleines Beispiel gezeigt mit dieser Spannung im Geschlechtsregister Matthäus 1. Ja, das zu entdecken. Die Gemeinde braucht Leute, die am Wort arbeiten. Gestern Abend, ich habe ein Gemeindeglied in Derendingen, der ruft mir regelmäßig an. Da hat er ein paar Fragen. Da ich die letzten Tage fast nie zu Hause war, musste ihn meine Frau vertrösten auf gestern Abend um 19 Uhr. Und prompt, als ich mit meiner Tochter Elf rausspielte, hat er angerufen. Meine Tochter hatte gestern auch eine Stunde Recht auf mich. Da haben wir zuerst das Dackspiel gemacht und dann eine Runde Elf raus. Sie ist 4,5 Jahre alt, deshalb beginnen wir immer mit der Zahl 1, nicht mit der 11. Das ist zu schwierig, von 1 bis 20. Und da hat er angerufen, da konnte ich nebenher schön weiter abheben und habe dann mit ihm gesprochen. Er hat gefragt, Herr Schmid, was sind die Schriftgelehrten? Was sind die Schriftgelehrten? Wir brauchen Schriftgelehrte. Unsere Gemeinde ist in Gefahr, wenn wir keine biblisch solide Theologie haben. Wir können uns nicht auf die Erfahrung gründen und nicht auf unsere Einfälle. Und wir brauchen auch in Hauskreisen, in Gesprächskreisen, in Gruppen Leute, die immer wieder zurückfragen, was sagt der Text? Bengel hat es schön geschrieben in seiner Einleitung zum Neuen Testament, es geht nicht um die Frage, es ist mir so, sondern was steht denn da? Was steht geschrieben? Ich möchte Sie ermutigen und ich möchte auch diejenigen bitten, die da durch natürliche Gabe oder durch Schulung eine Gabe haben, dass sie das einsetzen. Und da sehen wir jetzt wunderbar an den ersten beiden Versen. Zeit, Raum, Wesen. Merken Sie die Steigerung. Das ist natürlich typisch hebräischer Sprachstil. Zeit, Raum, Wesen. Mit dem ersten Wort, mit der ersten Aussage im Anfang knüpft Johannes an das erste Wort im Alten Testament. Im Anfang schuf Gott. Bereshit bara Elohim, hebräisch. Im Anfang schuf Gott. Hier im Anfang war das Wort. Das heißt, zeitlich ausgesagt, als Gott die Welt schuf, war Jesus. Beziehungsweise noch drüber hinaus. Er war, bevor Gott die Welt schuf, war schon Jesus. Eine ungeheure Aussage. Er ist in der Tat der Präexistente. Präexistent, der, der vor allem Geschaffenen war und existiert hat. Aber nun könnte man ja sagen, ja, schön, dann war Jesus das erste Geschöpf. Das wurde immer wieder vertreten, dann war Jesus das erste Geschöpf. Die zweite Aussage. Und das Wort war bei Gott. Der Ort, der Raum. Wo ist Jesus? Wo war er? Wo gehört er hin? Und das Wort war bei Gott. Der Raum Gottes. Das ist Jesu Heimat. Da war er. Da kommt er her. Nicht die Welt ist seine Heimat. Nicht die Schöpfung. In der Bibel ist die Schöpfung immer das Gegenüber zu Gott. Die Schöpfung ist nicht göttlich. Ich erinnere mich an einen Schulkameraden am Gymnasium, der saß sogar eine Zeit lang neben mir. Der sagte einmal, auch mein Bleistift ist Gott. Das ist der sogenannte Pantheismus. Gott ist alles. Damit gibt es kein Gott mehr als Gegenüber, sondern alles ist Gott. Die Sonne ist Gott und der Baum ist Gott und ich bin Gott. Alles ist Gott. Pantheismus. Das ist nicht biblisch. Die Bibel unterscheidet zwischen Gott und Geschöpf. Und das hat ganz wichtige Konsequenzen. Und dem Menschen wurde sein Raum angewiesen als Geschöpf. Und als der Mensch diesen Raum verlassen hat und Gott sein wollte, da kam das Unglück über die Welt. Das ist 1. Mose 3. Und immer wenn wir das Geschöpfliche vergöttlichen, wird schief und falsch. In den letzten Jahren wird die Sexualität extrem vergöttlicht mit dem Ergebnis der Perversion, weil es nicht mehr seinen Raum hat. Und wo einzelne Menschen, ich knüpfe an gestern, wo einzelne Menschen diese göttliche Gabe, aber geschöpfliche Gabe vergöttlichen, verlieren sie den Maßstab. Und weil es zum Gott wird, wird es pervertiert. Oder wenn wir heute diskutieren, so extrem, ob Gott Mann oder Frau ist. Gott ist nicht geschlechtlich, ganz gewiss nicht. Er offenbart sich als Vater, aber er ist nicht geschlechtlich. Und da kommt eine Diskussion, die völlig schief ist. Da machen wir aus Gott ein Geschöpf. Da machen wir aus Gott einen Mann oder eine Frau. Und dann haben wir den Krieg der Geschlechter. Dieses Gegenüber gilt es zu wahren. Das ist ganz wichtig. Das Gegenüber von Gott und Geschöpf. Darf ich eine letzte Linie ziehen? Dieses Gegenüber bleibt in der Ewigkeit. Die Bibel ist gekennzeichnet von vorne bis hinten von der personalen Beziehung Ich-Du und diese wird nicht aufgelöst. Und deshalb sprechen wir nicht von dem Weiterleben der Seele. Und es ist nicht so, dass wir in die Gottheit eingehen, sondern wir sprechen von der leiblichen Auferstehung, von der geistleiblichen Auferstehung. Und von der neuen Schöpfung und vom wiedergeborenen Menschen, der ohne Sünde im Gegenüber zu Gott lebt und nicht Gott wird. Nur wenn wir die gesamtbiblischen Linien erkennen, können wir den Verfälschungen unserer Zeit widerstehen. Aber Jesus ist nicht Geschöpf. Jesus ist bei Gott. Dieser Text bietet sich auch an für Griechisch in der Elementarstufe. Der ist ganz leicht. Es war ursprünglich hebräischer Text. Professor Gese hat ihn übersetzt ins Hebräische. Da spürt man aus allen Knopflöchern, dass das Hebräisch ist. Auch im Aufbau, in der Struktur. Aber dann komme ich ins Schwärmen und deshalb breche ich jetzt sofort wieder ab. Wenn gesagt wird, dass Jesus bei Gott ist, dann wird er gleichzeitig unterschieden von Gott. Er ist bei Gott. Sie sind zugeordnet. Aber es ist der Vater und der Sohn. Da kommen wir nach 10 Uhr ausführlicher dazu. Die dritte Aussage, das ist jetzt der Knüller. Sie merken diese Steigerung. Ja, wie jedes Mal muss man neu Atem holen bei diesen Sätzen. Und jetzt kommt das Letzte. Und Jesus war Gott. Ungeheuer, diese Aussage. Am Anfang des Johannesevangeliums. Der spart nicht, der Johannes, der mutet gleich was zu. Der haut am Anfang den größten Nagel nahe, gleich mit dem ersten Satz. Eine Wesensaussage über Jesus. Jesus war Gott. Und jetzt kommt's noch dicker. Jetzt müssen wir den Zusammenhang lesen und jetzt stellen Sie sich das vor. Jesus war Gott. Vers 1. Vers 14. Und Gott wird Fleisch. Vers 29. Dieser ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die unglaublich. Unglaublich. Was Johannes im ersten Kapitel mit uns macht, das kann man nicht fassen, nicht? Von Gott zum Lamm, das der Welt sündete. Wie eine Treppe nach unten. Gott, Fleisch, Lamm. Und jetzt sehen Sie, warum wir hier eigentlich die Parallele haben zu Philipper 2. Philipper 2, Sie können es daneben legen, der in göttlicher Gestalt war. Besser übersetzt, in der Gestalt Gottes war. Göttlich ist schon ein bisschen eine Abschwächung. In der Gestalt Gottes war, hat es nicht festgehalten, sondern steigt die Treppe herab. Und wird Mensch, Gestalt des Menschen, wie Sie und ich. Und dann kommt noch eine Stufe. Und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Sehen Sie, Johannes 1 und Philipper 2 sind an dieser Stelle in der Aussage identisch. Es sind verschiedene Worte, aber es ist dieselbe Theologie, es ist der gleiche Inhalt. Da ist überhaupt kein Widerspruch. Von Gott über die Menschwerdung ans Kreuz. Er ist Gott, er wird Fleisch, das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Frage: Warum nimmt Johannes das Wort Wort? Jetzt möchte ich meiner Linie treu bleiben, die wir im Pietismus gelernt haben, dass wir die Schrift mit der Schrift erklären, wie es schon Martin Luther sagte. Wir erklären die Schrift mit der Schrift. Und wir fragen uns, was ist biblisch das Wesen des Wortes, wo kommt es vor? Ich bin auf zwei Dinge gestoßen. Das erste, das haben wir ganz schnell parat und das leuchtet gleich ein. Johannes erinnert mit dem ersten Satz an die Schöpfung. Im Anfang war das Wort. Und in der Tat, wir machen die interessante Entdeckung, dass die Schöpfung durch das Wort geschah. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Wort. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Wort. Diese Beobachtung wird jetzt ergänzt und vertieft, wenn wir lesen, Vers 3, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Jesus, der Schöpfer. Da schlagen wir kurz die Linie zum Kolosserhymnus, Kolosser 1, wo deutlich wird, dass Jesus tatsächlich der Schöpfer ist. Wir müssen diesen Text kurz aufschlagen. Das ist auch so ein unglaubliches Wort im Neuen Testament. Der Kolosserhymnus, Kolosser 1. Also wir streifen heute die Tortestückchen des Neuen Testaments oder wer es lieber habhafter möchte, die Cordon Bleus des Neuen Testaments. Ich esse lieber Fleisch wie Torte. Deshalb. Also das sind diese ungeheuer tiefen Texte. Kolosser 1, Vers 15 und 16. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. In ihm ist alles geschaffen. Dieses In kann auch als durch übersetzt werden. In ihm, durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Jesus, der Schöpfer. Jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema. Sie werden schon abwinken. Überlegen Sie sich, was es für die Seelsorge bedeutet. Jesus, der uns durch die Heilige Schrift einfach viel deutlicher vor Augen steht als der himmlische Vater, der uns verborgen ist, der unsichtbar ist. Jesus, dessen Leben wir kennen, dessen Gespräch mit Menschen wir kennen. Jesus, mein Schöpfer. Der auch um meine Leiblichkeit weiß, der meine Seele kennt, der meine Schwächen kennt, der meine Müdigkeit kennt, der meine Verzagtheit kennt, der meine Verletzungen kennt, der weiß, wie ich häufig reagiere, mein Schöpfer. Und er sagt zu mir, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Dieses Seelsorgewort aus Matthäus 11, das ist für mich das Schlüsselwort für die neutestamentliche Seelsorge. Jesus, mein Schöpfer, eine Dimension, die wir noch gar nicht entdeckt haben, weithin, was das bedeutet. Eine zweite Bedeutung des Wortes. Für welche Berufsgruppe im Alten Testament steht das Wort? Propheten, sehr schön. Jawohl. Ich meine, dass das typische Wort für die alttestamentliche Prophetie ist das Wort Wort. Der Geist steht für die Richter, haben wir gehört. Der Geist begegnet fast nicht bei den Propheten. Aber das Wort, so spricht der Herr. Das Wort Gottes geschah. Die Prophetenbücher, fast alle haben die Überschrift in irgendeiner Weise Wort Gottes oder Worte Gottes. Ich habe eine ganz junge Beobachtung gemacht, dass tatsächlich zwar wenige, aber einige Prophetenbücher überschrieben sind, die erste Wortverbindung, Wort Jahwes, im Singular, in der Einzahl, de Bar Yahweh, erstes Wort bei Micha und bei Zephania, wenn ich es recht weiß, aber ich verwechsle immer den Zephania und den Habakuk. Also ich glaube, der Zephania ist. Wir müssen uns vorstellen, was das bedeutet. Es wird der Anspruch erhoben, das, was in diesem Buch steht, ist Wort Jahwes, de Bar Yahweh. Das ist der Anspruch für das Buch. Der Anspruch für die Verkündigung der Propheten ist, so spricht der Herr. Und der Anspruch für den Wortempfang ist, und das Wort des Herrn geschah zu. Wortempfang, Verkündigung und die ganzen Bücher stehen unter dem Anspruch, Wort Gottes zu sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass zu den Propheten Gott gesprochen hat. Dass die Propheten Offenbarung empfingen. Es geht nicht nur um die Zukunft. Es geht um das umfassende Wort Gottes. Und jetzt kommt die Steigerung im Neuen Testament. Nicht Gott sprach zu Jesus, sondern er ist das Wort. Hier ist mehr als Mose. Hier ist mehr als Elia. Hier ist mehr als Jesaja. Hier ist das Wort. Lieber Bruder, liebe Schwestern, wenn das stimmt, dann ist Jesus die Offenbarung. Dann können wir nicht sagen, Jesus sagte damals, wir aber sagen heute, weil wir weiter wissen. Weil wir inzwischen mehr gelernt haben, weil wir gescheiter geworden sind, weil wir aufgeklärt sind. Wenn das stimmt, dann ist Jesus die Offenbarung. Ungeheures Wort. Und dann haben Sie natürlich Hebräer 1,1. Das ist ein Pflichtwort, das man kennen muss. Das ist die Zusammenfassung biblischer Theologie. Nachdem Gott vor Zeiten geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, Wort, hat er am Ende der Zeit zu uns geredet. Ja, durch wen? Durch den Sohn. Aber Jesus ist viel mehr als die Propheten. Er ist die Erfüllung und die Vollendung der Propheten. Er ist das Wort. Ich halte das für eine ganz, ganz, ganz grundlegende Aussage. Und das ist der entscheidende Schlüssel für die Bibel. Und entweder wir sehen es so oder wir sehen es anders. Und dann haben wir entweder im Wort Gottes die Wahrheit oder wir relativieren alles und markten überall ab. Und dann kann man sagen, ja, Jesus hat ja von den Frauen gelernt. Er war der erste richtige Mann, der richtig mit den Frauen umging und von den Frauen lernte. Also im Endeffekt waren die Frauen schon damals viel gescheiter wie Jesus und so weiter. Wenn Jesus nicht das Wort ist. Aber wenn Jesus das Wort ist, dann ist er der Offenbarer. Wir gehen weiter, sonst sagen Sie, der wird ja gar nicht fertig mit diesem Kapitel. Ich werde auch nicht fertig. Da ist viel zu viel drin. Wir kratzen ein bisschen an der Oberfläche rum. Vers 4 und 5. Alles ist durch ihn geschaffen, das heißt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis, aber die Finsternis hat's nicht ergriffen. Wenn Jesus der Schöpfer ist, dann ist das Leben in ihm. Dann gibt es durch ihn das Leben. Und das gilt nicht nur für den Anfang der Schöpfung, das gilt bis heute. Leben ist Gottes Gabe. Alles Leben ist Gottes Gabe. Wir leben nicht durch uns. Wir leben nicht aus uns. Jeder Morgen ist von Gott heraufgeführt. Jeder Herzschlag ist von Gott zugelassen. Wenn Gott seine Hand abzieht, sind wir weg. Das gilt für alles Leben, das gilt für jeden, für Gut und Böse, von der Schöpfung her. Und ich möchte noch einmal hinweisen auf den Zusammenhang von Leben und Segen in diesem äußeren Sinn. Und deshalb ist das Leben so geschützt. Deshalb gibt es das Elterngebot unter den 10 Geboten. Weil ich mein Leben, das Gott mir gibt, über meine Eltern bekommen habe. Und das ist etwas ganz Unglaubliches, dass Gott die Weitergabe des Lebens in das Mandat der Eltern gibt. In die Verantwortung von Menschen. Etwas Ungeheures. Und deshalb ist das erste der Kurzgebote, das die Konfirmanden am liebsten an der Konfirmation aufsagen, ganz leicht zu lernen: Du sollst nicht töten. Diese 3 Kurzgebote schützen das Leben. Das Leben, die Ehe, den Besitz. Das ist Voraussetzung, dass man leben kann. Dass unser Leben geschützt wird. Und deshalb sollen wir Menschen nicht unsere Hand an das Leben legen. Nicht. Weil es Gottes Segen ist. Aber das Leben, das Gott gibt, will mehr sein als das äußere biologische Leben. Das Leben, das Gott gibt, soll gelebt werden in der Gemeinschaft mit Gott. Deshalb ist das Leben das Licht der Menschen. Das kommt zusammen. Das gehört in der Bibel immer zusammen. Gott schafft den Menschen und er stellt ihn hinein in die Gemeinschaft mit ihm. Er ist berufen zum Ebenbild. Deshalb bitten wir um das Brot und wir bitten um die Vergebung. Deshalb heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Gottes Wort. Deshalb genügt es nicht, dass uns Gott äußerlich geschaffen hat, sondern dass wir Gott persönlich begegnen und mit ihm leben im Glauben. Nur wenn das zusammenkommt, dann stimmt's. Und deshalb sind wir als Gemeinde Jesu berufen, dass wir, ein modernes Wort, ganzheitlich unsere Beziehung zu Gott ernst nehmen. Unseren Leib, das Äußere, aber auch die Gottesbeziehung. Und das steht ganz häufig in der Bibel beieinander. Ganz häufig hat auch Jesus gelebt. Jesus hat die Menschen mit ihren leiblichen Sorgen auch ernst genommen. Und deshalb hat er gesagt, ich will euch erquicken. Wörtlich steht da das Wort Anapauso. Eine Pause geben. Deshalb hat kein Geringerer als Gott selber seinem Volk den Sabbat gegeben. Das wäre noch einmal ein Thema für sich, was im Sabbat alles drinsteckt. Das ist das Gebot unserer Zeit, aber ich zügle mich und sage nichts zum Sabbat, obwohl es einer meiner Lieblingstexte geworden ist, nebst Johannes 1. So viel zu den ersten 5 Versen, ein ungeheures Wort. Also hier möchte ich sagen, hier hat die Offenbarung ihre Spitze erreicht. In diesen 5 Versen. Und was hier über Jesus gesagt ist. Vers 6 bis 8 mache ich ganz kurz, weil es nicht um Jesus geht, sondern um Johannes den Täufer. Und da sehen wir jetzt den Unterschied zwischen allen Gottesboten des Alten Testaments und allen Gottesboten in der Gemeinde Jesu. Es war ein Mensch. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Und davor, und das Wort war Gott. Und jetzt kommt der Menschle. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis. Das ist seine Aufgabe. Nicht mehr. Mehr kann er nicht sein. Mehr können wir nicht sein. Nur Zeugnis. Zeugnis von ihm, von dem Wort, das Gott ist. Warum hier Johannes so intensiv behandelt wird, vermutlich waren die Täufergruppen in der Urgemeinde viel stärker als wir denken. Nicht? Gruppierungen, die sich auf Johannes den Täufer beriefen, Täufergemeinden. Und jetzt schreibt Johannes, Leute, Johannes ist doch nur ein Zeugnis. Er war nicht das Licht. Also wird der Johannes gestutzt. Aber nicht der Johannes hat den Fehler gemacht, sondern seine Schüler. Das wird doch nicht die Menschen so wichtig nehmen. Wir sind nur Zeugen von ihm. Er ist wichtig. Und da soll jeder dienen mit den Gaben, die er empfangen hat. Aber wir sind nur Menschen, nur Zeugnis, nicht das Licht. Das ist unser Wortamt, das wir haben. Unsere Aufgabe im biblischen Sinn ist das prophetische Amt. Wir sind nicht König wie Jesus. Wir sind nicht Priester wie Jesus, weil wir nicht für den anderen sterben können, um seine Schuld zu tragen. Wir haben das Wortamt, das Zeugenamt, das Bekenntnis zu Jesus. Und ich möchte Sie ermutigen zu diesem Dienst. Und bezeugen Sie Jesus, den Gottessohn, bezeugen Sie ihn. Sie brauchen nicht für ihn kämpfen, das tut er selber. Sie müssen ihn bezeugen. Sie brauchen keine Mehrheiten. Sie brauchen kein Lob. Sie brauchen ihn nur bezeugen. Das ist unsere Aufgabe. Aber das nicht verbittert, sondern mit ganz großer Freude. Gibt es was Größeres, als Gott zu bezeugen? Jetzt kommt die bittere Seite, die Reaktion auf das Licht. Vers 9 folgende, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Wort, das Gott ist, wird nicht aufgenommen. Das Wort, das Gott ist, wird verkannt. Der Schöpfer, ihn lässt man links liegen. Man lebt nicht nach seinem Wort und steuert sich selber in den Untergang. Merken wir diese Trauer, diese Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ich habe gestern gesagt, wir sind nicht Kinder Gottes von Haus aus. Wir sind Geschöpf. Und hier geschieht eine neue Schöpfung, ein Neuwerden. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gottes Kindschaft haben wir nicht in die Wiege gelegt, sondern das werden wir, wenn Gott uns neu schafft. Und dem entspricht auf unserer Seite, dass wir seinem Namen glauben. Und nun komme ich noch einmal zum Wort zurück. Zum Wort. Im Alten Testament gibt es die Formulierung, ich habe schon gesagt, und das Wort des Herrn geschah. Würden wir nie sagen. Wir würden sagen, das Wort Gottes ist geredet. Manche halten sogar für Geschwätz, für sinnlos. Lasst uns doch aufhören mit Predigen und lasst uns doch Taten tun. Nichts kapiert vom Wort Gottes. Das Wort Gottes geschah. Das Wort Gottes ist ein Geschehen. Das Wort Gottes wirkt. Paulus nennt das Evangelium, die gute Nachricht, Dynamis, Dynamit. Gott wirkt durch sein Wort. Nicht der Prediger wirkt den Glauben, nicht die Verkündigerin wirkt den Glauben. Nicht der Star auf der Kanzel wirkt den Glauben. Oh, gewiss nicht. Das Wort wirkt. Der Glaube kommt aus dem Gehör, wörtlich übersetzt, wenn ich noch recht griechisch kann, ex akoe, aus dem Gehör. Da schafft Gott und nicht ich. Ich bin nur der Vermittler. Weg mit allem Predigerstolz, als würden wir etwas machen. Das hat Paulus gründlich ausgetrieben mit 1. Korinther 3. Was ist denn Paulus, was ist denn Apollos? Sie sind nur Mitarbeiter. Der eine hat gepflanzt, der andere hat begossen. Wer gab das Gedeihen? Gott. Lesen Sie mal diese Stelle im griechischen Urtext, da ist sie noch deutlicher. So sind wir denn nichts, sagt Paulus, und Gott ist alles, der das Gedeihen gibt. Bilden wir uns nicht ein, wir würden es machen. Wir sind beauftragt, das Wort zu sagen, aber den Glauben und die Veränderung, das wirkt Gott. Und wenn wir das erkannt haben, dann können wir nie mehr schlecht über die Verkündigung sprechen. Höchstens über gewisse Inhalte, aber das Grundsätzliche, das verkündigt werden muss. Wir können nicht das Wort ersetzen durch die Tat. Die Tat folgt dem Wort. Aber das Wort Gottes schafft den Glauben. Durch das Wort Gottes werden Menschen im Gewissen getroffen. Durch das Wort Gottes kommen Menschen in der Verkündigung zum Glauben. Durch das Wort Gottes werden Menschen getröstet und gestärkt. Das wirkt das Wort. Deshalb diese Verbindung zum Glauben. Das Wort wirkt den Glauben. Das Wort wirkt die Umkehr. Das Wort wirkt die Lebensveränderung. Lassen wir Gott mit seinem Wort wirken. und bezeugen wir Gottes Wort, dass dieses Wort wirken kann. Aber Gott wirkt's. So, wir kommen auch noch zum letzten Abschnitt, Verse 14 bis 18. Und das Wort wurde Fleisch. Ich erinnere noch einmal an die Philipper-Parallele, der in der Gestalt Gottes war, also der wie Gott war, hat es nicht festgehalten, sondern ging in die Gestalt eines Menschen. Wir können uns das nicht vorstellen, was das für ein Abstieg war. Nicht also, wenn ein König seine Kleider tauscht gegen die Kleider eines Bettlers, dann bleibt er wenigstens Mensch. Aber Gott verlässt ja die Kategorie, Jesus verlässt ja die Kategorie. Jesus überschreitet die Linie. Der Schöpfer wird Geschöpf. Und mit dem Wort Fleisch verbindet sich ja, dass er eingeht in die ganze Belange der Leiblichkeit, auch einer gefallenen Welt, wiewohl er ohne Sünde ist, und in das komplizierte Räderwerk menschlicher Bosheit gelangt. Lesen Sie mal unter diesem Gesichtspunkt die Prozessgeschichte. Also es ist ein Wunder, dass da einer durchkommt und treu bleibt. Er ganz alleine. Nicht am Anfang vom Teufel angefochten und am Schluss von seinen Jüngern. Das widerfahre dir ja nicht. Nicht einmal gebetet haben sie mit ihm. Ganz alleine. Durch diesen menschlichen Wirrwarr hindurch seinen Weg gegangen. Gott wird Mensch. Das, der Schöpfer wird Geschöpf. Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Da können wir nur staunen. Da haben wir keine Vergleiche dafür. Wir können uns den Abstieg nicht groß genug vorstellen. Eine so große Treppenstufe kennen wir alle nicht. Und wohnte unter uns, in unserer Mitte. Jesus, der Fassbare, der Berührbare, der Hörbare, auch für uns. Lesen wir doch so die Evangelien ganz anschaulich, wie Jesus uns begegnet. Versetzen wir uns hinein in die Szenen, nicht? 12 Uhr hat's geschlagen, der Kindergarten ist aus. Eine Gruppe von Müttern bringt ihre Kinder. Nehmen Sie diese Szene, wie es da zugeht. Da wird getratscht und geschwätzt und das eine schreit und das andere blägt. So geht's da zu. Und dann denken Sie, jetzt bringen wir sie zu Jesus, der soll sie segnen. Und dann kamen die Jesus-Bodyguards, die Jünger, und sagten, nein, halt, stopp. Ja, die haben es gut gemeint. Mensch, was soll denn unser Jesus mit den Kindern? Die verstehen doch überhaupt kein Wort. Unser Herr ist doch das Wort. Jetzt verschont ihn doch wenigstens mit diesen schreienden Säuglingen. Lass die Kinder zu mir kommen. Und dann hängt Jesus am Kreuz und hätte wahrlich andere Probleme, als dann noch ein Seelsorgegespräch zu führen. Und in seiner eigenen Todesstunde hat er das Gespräch mit dem Schächer am Kreuz. Und wohnte unter uns. Malen Sie es aus, stellen Sie es, erfinden Sie nichts dazu. Ich habe es gerade ein bisschen gemacht mit dem Kindergarten und so. Ich wollte Ihnen nur die Szene nahebringen. Da ist Leben drin. Jesus in unserer Mitte, bei uns. Ungeheuer, Gott in unserer Mitte. Fassbar, fassbar, hörbar, verstehbar. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Herrlichkeit ist nicht Lichterglanz. Das hebräische Wort Kabod heißt Gewicht, Schwere, Autorität. Und wir sahen seine Bedeutung. Wir sahen seine Göttlichkeit. Wir sahen, dass allein sein Wort rettet. Wenn uns alle Fälle davon schwimmen, er hat Bedeutung. Er hat Herrlichkeit. Dieser menschgewordene Gott, dieser machtlose Zimmermannssohn, Herrlichkeit. Da ist natürlich die Begegnung bei der Verklärung angesprochen. Da wurde deutlich, da hat sich der Himmel geöffnet, da hat sich Jesus verwandelt, da war er gottgleich. Für seine Jünger da war deutlich Gottes Herrlichkeit. Jesus in unserer Mitte und seine Herrlichkeit, die kein äußerer Glanz ist, seine Herrlichkeit ist seine Bedeutung für uns, dass er allein unser Leben trägt, im Leben und im Sterben. Und das wird deutlich im 17. Vers, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Ziel des Kommens des Gottessohnes ist die Gnade, Begnadigung. Das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Begnadigung. Und dieses Wort ist wahr, ist zuverlässig. Ich mit meinem verpfuschten Leben, ich mit meiner Sünde, ich mit meiner Bosheit, ich mit meiner Schwäche, ich mit meiner Verlorenheit, die ich nur mit mir trage und keinem zeige. Gnade. Lassen Sie sich bitte nicht einreden, die Welt bräuchte das nicht. Wir tragen viele Masken. Wir tragen die Masken der Schönheit, der Ordentlichkeit, der Aufgeräumtheit, der Problemlosigkeit. Wer mit Menschen zu tun hat und dahinter hinumsieht, der entdeckt die Verlorenheit. Und es ist meines Erachtens schlimm, dass wir auch als Christen so tun, als wären wir die Saubermänner und die Sauberfrauen. Es ist schlimm, dass wir die Rechtfertigung häufig nur bekennen, aber nicht leben. Sprechen Sie mal einen Christen auf eine Sünde an. Oder lassen Sie sich ansprechen auf eine Sünde. Oder wie reagieren wir? Wir reagieren doch, als wären wir die Sündlosen und würden nur die anderen die Fehler machen. Wir können doch aber nicht immer predigen, dass wir alle Sünder seien und wenn es uns betrifft, dann wehren wir uns ganz boshaft. Da stimmt doch was nicht. Da haben wir die Rechtfertigung noch nicht gelernt. Nicht gelernt zu leben. Wir brauchen das Wort von der Gnade und dass wir uns das Heil nicht verdienen müssen, sondern dass das Lamm mich getragen hat. Und das ist der Verkündigung wert, weil das der Welt niemand sagt. Und wie viele Menschen und Christen leiden, dass sie immer den Superman spielen müssen.
Und in der Seelsorge entdeckt man, dass es ganz anders aussieht, auch unter uns. Und dass wir das Wort von der Gnade brauchen. Und darum wurde das Wort Mensch. Darum stieg Jesus herab, weil er am Kreuz diesen ganzen Schutthaufen getragen hat. Meines Lebens, ihres Lebens und einer ganzen Welt. Deshalb diese große Stufe von der Gottesgestalt in die Knechtsgestalt zum Gehorsam ans Kreuz, zu unserem Heil. Amen. Wir machen eine verdiente Pause. 15 Minuten, glaube ich.